ARD.
Deutschland liefert weiter Waffen an Israel und die Bundesregierung sagt, das war nie anders.
Der Iron Dome, das hocheffiziente israelische Raketenabwehrsystem, hat Schwierigkeiten mit Drohnen.
Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen und die NATO hält ihr jährliches Manöver Steadfast Nun ab.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist das neue Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Und mit dem Nahen Osten fangen wir heute auch an. Weltweit wird die Sorge immer größer, dass der Krieg sich noch mehr ausweitet. Nicht nur die Vergeltung für den iranischen Raketenangriff steht noch aus. Israel greift inzwischen auch den Norden des Libanon an, während die Attacken im Süden und auch im Gazastreifen weitergehen. Anscheinend hält die Regierung eisern an ihrer Strategie fest, also der kompletten Zerstörung von Hamas und Hisbollah.
Ja, Israel wird immer ungeschmeidiger, so ist der Eindruck. Das hat auch Folgen für die Unterstützung des Landes.
Ich habe in letzter Zeit immer wieder Berichte gehört, dass Deutschland Israel angeblich schon seit Anfang des Jahres keine Waffen mehr liefert bzw. geliefert hat. Und ich habe mich dann gefragt, was das genau heißt und was da wirklich dran ist.
Es gibt einen Bericht der Bild-Zeitung und der hat einige Wellen in der deutschen Politik geschlagen und auch in den Medien. Darin heißt es, die israelischen Anträge für dringend benötigte Waffen oder Ersatzteile hätten seit März auf Eis gelegen. Die Grünen-Minister Baerbock und Habeck hätten es schriftlich von Israel haben wollen, dass deutsche Rüstungsgüter nicht für einen Völkermord eingesetzt werden würden. Mittlerweile habe Israel diese Bedingung aber unterschrieben.
Also gibt's jetzt wieder Waffen aus Deutschland?
Ja, gibt es. Also die Bundesregierung hat über die Antwort auf eine BSW-Anfrage bestätigt, dass zwischen März und September keine Waffen geliefert wurden. Und heute teilt sie mit, man werde weitere Waffen liefern und es habe auch nie einen Rüstungsstopp gegeben. Und vom Außenministerium hieß es noch, die Bundesregierung sehe keine Anzeichen für einen Völkermord im Gazastreifen.
Und das geht dann so durch, oder?
Nein, aus der FDP gibt es schwere Vorwürfe. Wolfgang Kubicki etwa hat im Fokus Rücktritte gefordert und schreibt da, wäre denkbar gewesen, dass die Bundesregierung eine entsprechende Verpflichtung vom ukrainischen Präsidenten verlangt hätte. Dass Kiew nur unter der Zusicherung mit Waffen versorgt werden würde, keinen Völkermord zu begehen. Und hatte die Bundesregierung eigentlich für die Wasserversorgungsrohre, die nach Gaza gingen und mutmaßlich von der Hamas für den Raketenbau genutzt wurden, ebenfalls eine vergleichbare Erklärung eingeholt?
Ja, Wolfgang Kubicki gewohnt aggressiv. Aus der FDP kommt aber auch die Forderung, Israel beim Thema Rüstungsexporte wie einen NATO-Partner zu behandeln. Bijan Dzhirsaray, der FDP-Generalsekretär, hat gesagt, es darf in der schwierigen Situation des Landes keinen Raum für Spekulationen geben. Israel steht unter Druck und hat aktuell offenbar zunehmend Schwierigkeiten, sich gegen Angriffe aus der Luft zu verteidigen.
Trotz des Iron Domes.
Ja, der Iron Dome ist ja eigentlich immer so das legendäre Sinnbild für eine perfekt funktionierende Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft gewesen. Aber jetzt bröckelt das Bild mittlerweile etwas, da sich die Art des Beschusses ändert, zuletzt aus dem Libanon. Da hat es sogar Tote und Verletzte bei einem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt nahe Haifa gegeben. Unser Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv hat mehr Informationen dazu.
In der Hisbollah-nahen libanesischen Zeitung Al-Akbar ist die Schadenfreude über den Drohnenangriff auf den israelischen Armeestützpunkt nahe Binjamina nicht zu übersehen. Das Foto auf dem Titelblatt zeigt zwei uniformierte Hisbollah-Kämpfer, wie sie eine Drohne abschießen. Darunter in großen Lettern der Kommentar: Wir können damit jeden Punkt Israels erreichen. Und in der Tat, der Drohnenangriff macht dem israelischen Militär zu schaffen. Erneut konnte eine Drohne aus dem Libanon die israelische Luftabwehr überwinden, dieses Mal mit fatalen Folgen. Mindestens 4 getötete Soldaten, Dutzende Verletzte. Und das Eingeständnis von Militärsprecher Daniel Hagari, dass Israels vielgerühmte Luftabwehr an dieser Stelle ein Problem hat. Der Angriff durch Drohnen stellt eine Bedrohung dar, mit der wir uns seit Kriegsbeginn auseinandersetzen. Wir müssen eine bessere Verteidigung vorbringen. Wir werden den Fall untersuchen, daraus lernen und uns verbessern. Es ist unsere Aufgabe, unsere Soldaten und die Bürger des Staates Israel besser zu verteidigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohnen die Luftabwehr Israels überwinden. Erst vor wenigen Tagen schlug eines dieser kleinen, unbemannten Luftobjekte in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, in einem Altenheim ein. Es gab keine Verletzten. Vor wenigen Wochen starb ein Mann mitten in Tel Aviv, als eine Drohne aus dem Jemen das israelische Abwehrsystem austrickste. Der pensionierte Brigadegeneral und frühere Chef der israelischen Luftabwehr, Ran Kochav, macht vor allem zwei Gründe aus, weshalb Drohnen ein Problem darstellen. Solche Ziele wie Drohnen oder auch Drachen besitzen eine sehr geringe Rückstrahlfläche. Das heißt, dass der Eisen- und Aluminiumanteil bei diesen unbemannten Flugobjekten sehr gering ist. Deshalb fällt es den Radarsystemen schwer, sie ausfindig zu machen. Im Vergleich zu Flugzeugen fliegen sie auch sehr tief und sind sehr langsam. Sie haben etwa die Geschwindigkeit eines schnellen Autos. Bei der gestern von der Hisbollah eingesetzten Drohne handelt es sich vermutlich um eine sogenannte Mirsad-1-Drohne. Die Hisbollah setzt sie seit über 2 Jahrzehnten ein. Das Flugobjekt basiert auf iranischem Design. Sie kann bis zu 40 Kilogramm Sprengstoff tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometer.
Stichwort Iran. Vor 2 Wochen hatte das Land ja Israel mit einem ganzen Schwung Raketen angegriffen. Und seitdem ist es keine Frage ob, sondern wann der Vergeltungsschlag der Israelis kommt. Wir sind voll und ganz auf eine Kriegssituation vorbereitet. Wir haben keine Angst vor einem Krieg. Das hat der iranische Außenminister Araghchi gerade erst gesagt. Israel zögert auch immer noch. Warum das so ist, dazu hat Andreas Reinecke, der Direktor des Orient-Instituts, heute auf NDR Info Folgendes gesagt.
Man muss davon ausgehen, dass Israel mit den Vereinigten Staaten verhandelt, in welcher Art und Weise ein solcher Militärschlag aussehen wird. Also die Frage, die im Raum steht, Angriff auf die Atomanlagen oder Angriff auf Ölanlagen, da hat sich der US-Präsident Biden ja öffentlich bisher ablehnend gezeigt. Also man muss vermuten, dass hier noch Gespräche stattfinden. Außerdem sind natürlich die Kräfte Israels sehr stark im Südlibanon und auch in Gaza gebunden. Das mag auch noch eine Überlegung sein. Aber es wird sicherlich eine Reaktion zu einem von uns noch nicht festzulegenden Zeitpunkt geben.
Also Ungewissheit im Iran und warten auf den Gegenschlag. Menschen berichten von schlaflosen Nächten aus Angst vor einem Angriff.
Und nicht nur deshalb, sondern auch wegen der zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Lage sorgen sich die Iraner. Die Stimmung ist nicht gut, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Armut wird plötzlich sichtbarer und die EU-Außenminister haben heute neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Das wird das Land wirtschaftlich noch weiter schwächen. Aber gerade viele junge Leute nehmen die Situation eher gelassen. Beziehungsweise es ist auch oft eine Mischung aus Wut auf das Mullah-Regime und schlichtem Fatalismus, wie bei diesem jungen Mann hier, dessen Stimme unser Korrespondent Uwe Lüb in Teheran eingefangen hat.
Ich mache gerade weiter wie immer, auch wenn Israel mich selbst trifft. Wir leben in einem Land ohne Zukunft. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben sowieso keine Zukunft.
Geht es bei den Sanktionen gegen den Iran eigentlich auch um Israel?
Nein, in diesem Fall heute geht es um Raketen und Drohnen, die das Land laut den USA an Russland geliefert hat.
Der Iran hat Russland dabei unterstützt, brutal die Ukraine zu überfallen. Deswegen beschließen wir Sanktionen heute gegen den Iran in diesem Zusammenhang.
Das hat die deutsche Staatsministerin Anna Lührmann beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg gesagt. Und dazu hat Sabrina Fritz die Einzelheiten.
Die Sanktionen richten sich gegen Personen und Unternehmen, die an der Herstellung und Lieferung bestimmter Waffen beteiligt sein sollen. Konkret geht es um Raketen mit einer Reichweite von 120 Kilometern, die nach Geheimdienstinformationen gezielt ukrainische Militäreinrichtungen zerstören können. Mit Unternehmen und Personen, die solche Waffen herstellen, dürfen keine Geschäfte mehr gemacht werden. Ihre Vermögen werden eingefroren. Eine Einreise in die EU wird untersagt.
We have to end with the cycle.
Wir müssen die Spirale, sie zerstören, wir bauen wieder auf, durchbrechen, so der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell.
Der Krieg geht weiter. Und es gibt immer mehr Stimmen, die es nicht mehr für realistisch halten, dass die Ukraine ohne Zugeständnisse in mögliche Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Russland gehen kann.
Der Militärexperte Ralf Thiele, Oberst AD, hat auf NTV gesagt:
Die Ukraine trifft auf eine bittere Realität. Es fehlen ihr unverändert die Menschen und es wird bei den Waffensystemen auch nicht mehr aufwärts gehen. Im besten Fall kann das Niveau der bisherigen Lieferung noch eine Zeit lang gehalten werden.
Haben denn die ukrainischen Operationen auf russischem Gebiet, also in der Region Kursk, irgendeinen Effekt auf die derzeitige Lage gehabt?
Nach Ansicht von Ralf Thiele offenbar nicht, sondern dass es der ukrainischen Armee eher auch noch geschadet hat. Hören wir noch mal rein.
Die Ukraine hat ja mit der Kursk-Operation etwas von uns bejubelt, sozusagen versucht, die Russen zu schwächen, indem es Streitkräfte nach Russland zurücklockt. Das hat so nicht geklappt. Es sieht jetzt tendenziell eher so aus, dass diese erstklassigen Spezialkräfte, die die Ukraine in der Kursk-Region eingesetzt hat, jetzt so eher in einer Falle sitzen und dann nicht mehr rauskommen. Und sie fehlen an allen Abschnitten der Front in der Ukraine, wo sie eben gegen Russland sich wehrt. Und deswegen sieht man einfach, dass die Russen nun unentwegt klein, aber doch nach vorne rücken und man irgendwann auch mal Sorge haben muss, dass die Front zusammenbricht. Dies bedeutet jetzt nicht gleich, dass die Russen dann durchmarschieren nach Kiew, weil ihnen fehlen auch dazu dann wieder die nötigen zusätzlichen Verbände, um das zu machen. Aber wir müssen dann natürlich damit rechnen, dass hält das Staatsgebilde, wird es eine riesige Flüchtlingswelle geben. All diese Dinge stehen dahinter. Deswegen unser Interesse jetzt, Ukraine stabilisieren. Das war dieses große Paket, das Biden auch nochmal gegeben hat. Auch hier raffen wir uns in Europa auf und holen nochmal das Letzte raus, auch auf Kosten der Schwächung der Bundeswehr. Ich sage das mal so nochmal ganz deutlich dazu. Aber dahinter muss jetzt irgendwann ein Waffenstillstand stehen, sonst geht das nicht dauerhaft gut.
Militärexperte Ralf Thiele, Oberst AD auf NTV. Die Meinung eines Experten. Andere sehen das möglicherweise anders. Es sieht momentan jedenfalls nicht nach einem schnellen Ende des Krieges aus. Und Russland bleibt auch für die NATO weiter eine Bedrohung, so schätzt das Bündnis die Lage ein. Die NATO-Staaten haben heute ihr jährliches Manöver Steadfast Noon begonnen. Dabei wird ja immer wieder betont, dass es nicht als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verstehen sein soll und auch keine scharfen Waffen zum Einsatz kommen. Aber was passiert da genau?
Von 8 Luftwaffenstützpunkten aus trainieren 2000 Soldaten die Verteidigung des NATO-Gebietes. Auch die Bundeswehr ist dabei. Betroffen ist der Luftraum über Großbritannien, Dänemark und auch der Nordsee. Beteiligt sind unter anderem Langstreckenbomber und moderne Kampfjets, die in der Lage sind, die in Europa stationierten US-Atombomben zu transportieren. Denn das Manöver soll auch ein klares Signal an Russland senden, dass die NATO im Fall der Fälle bereit ist, sich auch mit Atomwaffen zu verteidigen.
Und das war's für heute. Unser Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.